Okay, dann fangen wir jetzt mit ein bisschen Verspätung an. Hier zumindest scheint Ton zu sein, Bild scheint auch da zu sein, das Audiogerät läuft. Hallo, schön, dass Sie alle da sind. Es tut mir leid, dass ich Sie nicht sonst, so wie sonst immer begrüßt habe. Das lag an den technischen Schwierigkeiten, bei denen ich auch merke, es haben sich leider immer noch nicht alle gelöst. Aber dazu lasse ich mir gleich irgendwas einfallen. Ansagen. Erstens habe ich heute Morgen Podcast-Folgen gemacht zum Thema Dimensionszeug und Superkorollar. Das ist eine zweiteilige Folge. Also quasi mit so einem kleinen Cliffhanger. Hören Sie rein, ich hoffe, es ist interessant. Und dann möchte ich Sie nochmal, das habe ich schon in der Ankündigung gemacht, aber ich möchte Sie nochmal direkt auffordern, an der Lehrevaluation teilzunehmen. Je mehr da mitmachen, desto aussagekräftiger ist das Ergebnis für mich. Und gerade bei Vorlesungen, die über zwei Semester gehen, ist es auch wirklich sinnvoll. Alles, was Sie schreiben, kann ich ja dann auch umsetzen oder kann es mir zumindest zu Herzen nehmen und kann das davon umsetzen, was praktikabel ist für den zweiten Teil im Sommer. Das heißt, das bewirkt auch was Sie sagen. Dann... Ach genau, wenn Sie noch Fragen haben, die Übungsklausur, die lade ich jetzt irgendwie hoch. Aufgaben gibt es schon ganz viele. Wenn Sie noch irgendwelche Wünsche haben für den Workshop, sagen Sie Bescheid. Ich habe am Wochenende Zeit und meine Kreativkobolde sind gerade noch nicht vollständig ausgelastet. Und dann, Thema Kreativkobolde. Ich habe jetzt ja mitgekriegt, dass einige von Ihnen gerne Musik machen und so. Ja, also zum Thema Matrizen gibt es mehrere Lieder, mindestens eins werde ich hier irgendwann singen. Und dann habe ich noch so eine Schnapsidee gehabt. Wieder mit Disclaimer, eigentlich gehöre ich ja zur Metal-Fraktion, aber manchmal rap ich auch und es gibt einen Rap zum Thema Matrizen. Ich dachte, das könnte was für die allerletzte Vorlesung sein, aber es ist viel cooler, wenn ich das nicht alleine mache, denn die Idee kam ursprünglich aus Sachen, die Leute in einer Klausur geschrieben haben. Das heißt, Ihre nächste Klausurantwort könnte mein nächster Song sein. Und das war so, dass damals ein Studi aus der Vorlesung, der rappt und der es auch richtig gut macht, mit mir zusammen dann was geschrieben hat und hat auch Musik geschrieben und ich darf die weiter benutzen. Das ist der Aufruf an Sie. Wenn Sie Lust haben, in der letzten Vorlesungswoche mit mir zusammen hier, wahrscheinlich fast ungeübt, aber dafür mit umso mehr Spaß, zum Thema Matrizen, Invertierbarkeit und so zu rappen, dann sagen Sie mir Bescheid. Ne? Also wenn ich das nicht alleine mache, macht es viel mehr Spaß. Wir können es auch fast alle zusammen machen. Aber wenn zwei, drei sich vielleicht trauen, hier mit mir zusammen, Sie brauchen nur ein bisschen Text und ein bisschen Mut. Und da ich es auch nicht kann, machen Sie sich auch nicht mehr zum Obst als ich. So, Thema zum Obst machen. Was machen wir mit diesem... Am liebsten würde ich das hier jetzt einfach so ein bisschen verschieben, aber sobald ich wieder auf den vollen Bildschirm gehe, geht das Verschieben weg. Das heißt, das funktioniert... Ah, haha, Augenblick, ich habe eine Idee. Und jetzt mache ich es einfach nur ein bisschen kleiner. Und dann ist es, glaube ich, immer noch besser als alles, was wir hatten. Wieso ist da unten die Leiste nicht mehr? Dich will ich nicht. Ich wollte das eigentlich gerne ein bisschen schieben. Ich fürchte, ich kriege es für heute nicht besser hin als so. Das tut mir jetzt wahnsinnig leid. Sie haben es ja glücklicherweise hoffentlich irgendwie vor sich. Und dann ist es für die Videoleute doof. Aber auch die haben es ja dann hoffentlich noch woanders vor sich und können zumindest zuordnen, wo wir sind. Was Besseres fällt mir gerade nicht ein. Ja, ist richtig doof. Schreiben Sie in die Lehrevaluation, Frau Weidecker muss die Technik besser beherrschen. Das ist sehr in Ordnung. Und dabei wollte ich doch eigentlich das Superkorollar feiern die ganze Zeit. Okay, meine Notizen habe ich abgearbeitet. Achso, ja, ich mag Zahlen. Haben Sie vielleicht schon gemerkt? Und diese Jahreszahl, die wir gerade haben, die lässt halt so ein bisschen Spielerei zu. Und damit hört es auch auf. Ich habe alles, was ich dazu Lustiges anschreiben wollte, angeschrieben, letztes Mal und heute. Das heißt, nächste Woche gibt es das dann nicht mehr. Da gibt es neuen Quatsch. Und jetzt feiern wir das Supercorollar. Wir erinnern uns, wir haben letztes Mal Dimensionsformeln bewiesen. Das Thema sind die ganze Zeit Vektorraumhomomorphismen und es ging immer darum, wie man Kern, Bild, irgendwelche Dimensionen miteinander in Zusammenhang bringen kann. Wir haben schon Anwendungen davon gesehen. Die zweiteilige Podcast-Folge, die ich heute gemacht habe, hat auch das Thema Anwendungen und Beispiele. Und da benutze ich sogar schon das Superkorrelat. Hier ist es also. Das Superkorrelat. Wir haben unsere Voraussetzung wie immer, V und W sind Vektorräume über K, bla bla bla. V soll jetzt auch noch endlich erzeugt sein. Und wir setzen voraus, dass der Startraum V und der Zielraum W von unserem Homomorphismus Phi die gleiche Dimension haben. Und das ist dann die gleiche endliche Dimension, denn V ist ja endlich erzeugt. Das heißt, da gibt es eine endliche Basis und dann muss W jetzt auch endlich erzeugt sein, eine endliche Basis haben, der gleichen Größe. Und dann sagt das Superkorollar, da dass wenn man Injektivität oder Subjektivität von Fee zeigen kann, dass man dann automatisch die Bijektivität hat. Das heißt, so ähnlich wie bei diesem Wunder, das wir bei Basen hatten, dass unter gewissen Voraussetzungen es reicht, wenn man eine der beiden Basiseigenschaften zeigt. Genauso was haben wir jetzt hier auch. Unter gewissen Voraussetzungen müssen wir für einen Isomorphismus nur eine der beiden Eigenschaften nachweisen, injektiv oder subjektiv. Das ist ganz großartig. Und in der Podcast-Folge feiere ich das und zeige an einem Beispiel, wie man da wirklich sehr viel Arbeit spart. Kleiner Warnhinweis, ich glaube, hier kommt er das erste Mal so richtig zum Tragen. Andere Menschen so aus anderen Bereichen, in anderen Vorlesungen verstehen vielleicht nicht, was das Supercorrela ist. Das ist unsere interne Bezeichnung. Das heißt, ich verstehe das und das ganze Team versteht das. Und ich werde auch in ein paar Jahren noch wissen, was es ist. Aber es könnte sein, dass wenn Sie dann irgendwo in der Geometrie sitzen oder in der fortgeschrittenen Analysis und wenn Sie dann da mit dem Supercorrela argumentieren, dass dann die Leute vielleicht nicht wissen, was es ist. Nur so als kleiner Warnhinweis. Aber das Resultat, also was drinsteckt, das werden die Leute natürlich nachvollziehen können. Dann beweisen wir das jetzt kurz. Es ist nicht nur ein super Korrelat, sondern hat auch einen super kurzen Beweis. Da muss ich mich jetzt hier nur kurz wieder sortieren. Mich wird das übrigens die ganze Zeit nerven. Es tut mir leid, wenn mein Tonfall zwischendurch genervt ist, dann sind es nicht Sie, sondern es ist das. Gut. Beweisen wir das. Aus injektiv folgt bijektiv und aus subjektiv folgt auch bijektiv. Und wir fangen mal an mit dem ersten, was ich gesagt habe. Sei viel zuerst injektiv. Um jetzt zu zeigen, ich habe gar nicht die Verdopplung gemacht. Sehen Sie so irritiert gleich. Brauchen Sie, dass es die unten ist? Blendet das an der Tafel? Können Sie mir da mal kurz was zu sagen? Okay, sonst bitte später beschweren, dann mache ich den einfach zwischendurch noch runter. Es ist, ich meine, so viel Licht kann es auch nicht reichen draußen, aber geben Sie mir Bescheid, falls da irgendwas blendet, dann macht da noch was runter. Phi ist injektiv, wir wollen gerne zeigen, dass Phi bijektiv ist, dafür fehlt ja nur noch die Subjektivität, also müssen wir die irgendwie herleiten und wir machen das mit unserem ganzen Dimensionsgedöns. Wir fangen an damit, dass wir wissen, dass aus der Injektivität folgt, dass der Kern nur aus dem Nullvektor besteht, das ist Lemma 3.12 Teil 4. In der dritten Zeile, also in der zweiten Zeile von Korda. Die Dimension von W ist das gleiche wie die Dimension von V. Jetzt kommt die Dimensionsformel und sagt, das ist die Dimension vom Kern plus die Dimension des Bildes. Aber wir haben gesehen, dass der Kern Dimension 0 hat, also bleibt nur die Dimension des Bildes übrig. Aber wenn das Bild die gleiche Dimension hat wie der komplette Zielraum, dann muss es der Zielraum sein, also es bleibt nur subjektiv. Richtung komme oder zu einer Aussage, wo wir mit der Subjektivität anfangen, möchte ich einmal kurz fragen, ob sie eine Frage hat. Oder ob jetzt doch irgendwas blendet. Es wäre cool, wenn es jetzt anfangen würde zu schneien. Also wenn einfach jetzt aus diesem Regen so ein bisschen Schnee werden würde. Dann, das würde mich entschädigen für die Technikprobleme. Okay, Fragen bisher? Andere Aussage. Da quatsche ich Sie durch und dann gucke ich, ob Sie wollen, dass ich überhaupt was anschreibe, denn es ist genau dieselbe Idee. Fangen wir an damit, dass viel subjektiv ist. Naja, dann ist das Bild der ganze Zielraum. Richtig? Das Bild ist alles. Also ist auch die Dimension des Bildes die Dimension des Zielraums. Dann setzen wir das in die Dimensionsformel ein und sehen, dass für den Kern einfach nichts mehr übrig ist. Also muss er Dimension 0 haben, also muss es der Nullraum sein, also ist der für den Infinitiv fertig. Genau dasselbe rückwärts. Und mein Vorschlag ist, dass ich jetzt sowas anschreibe wie, falls es subjektiv ist, argumentieren wir genauso andersrum und erhalten die Infinitivität. Gleiche Resultate. Ich sehe keine Beschwerden, im Gegenteil, ich sehe sogar nicht. Gut. Ich schreibe mal, dann können Sie sich immer noch beschweren. Oh, ne? Das sieht nicht gut aus hier. Oh. Die Kreide verabschiedet sich gerade. Hallo? Ah, da. Was da? Ende von Kapitel 5 und die Podcast-Rückblickfolge dazu, die mache ich heute oder morgen und da werde ich natürlich auch die ganze Zeit diese Formeln feiern. Sagen Sie mir, wenn Sie dazu noch mehr Beispiele brauchen, denn wir sind jetzt ja am Ende des Stoffes angekommen, der für die Klausur relevant ist und dieses Zeug zu wissen und damit arbeiten zu können, würde in der Klausur hilfreich sein. Was für Fragen haben Sie noch? Bevor wir in das nächste Kapitel gehen, Kapitel 6, Matrizen. Da können Sie sich erstmal entspannen, denn wir haben da ziemlich viel Zeug, was ich erstmal so erzähle und wo ich auch Beispiele schon vorbereitet habe. Und dann mache ich höchstens so ein paar Ergänzungen an der Tafel. Und dann irgendwann geht's los, dann beweisen wir Zeug über Matrizen und da füllen dann die Rechnungen alle Tafeln. Hallo! Könnte sein. Tschüss! Er hat sofort gemerkt, als ich Postdoc in England war, dass es mal in einer Zahlentheorie-Vorlesung passiert, dass jemand reinkam, sich in die erste Reihe setzte und erst nach 10 Minuten gemerkt hat, dass er eigentlich gar nicht da sein wollte und dann wieder gegangen ist. Das fanden wir alle sehr komisch. Kapitel 6, Matrizen. So, da, das ist jetzt sehr viel auf einmal. Oh, und Sie sehen natürlich gar nichts. Na gut, Sie haben es ja vor sich. Ich habe es auf dem Bildschirm. Und ich gucke einfach so wenig wie möglich dahin, dann ärgere ich mich nicht die ganze Zeit. Und die Kobolde in meinem Kopf werden nicht zulassen, dass ich hier nachher einfach weggehe. Ich werde dann hier stehen und gucken und mir aufschreiben, was das Problem war, falls ich das finde. Ja. Gucken mal. Bringt es was? Oh, oh! Danke. Danke. So etwas Ähnliches habe ich vorhin schon versucht. Das hat es nicht gebracht. Aber jetzt mit dem kleineren Fenster funktioniert es. Ha! Nein, Sie machen sich gar nicht lächerlich. Im Gegenteil, Sie waren sehr hilfreich. Und jetzt habe ich wieder gute Laune. Schön. Generalvoraussetzung 4. K ist immer noch unser Körper. V und W sind immer noch Vektorräume. Aber sie sind jetzt immer endlich erzeugt. Und wir haben außerdem dann noch so ein paar Zahlen rumlaufen. Ich will die Sachen einfach nicht jedes Mal einführen. N, M, K und L sind natürliche Zahlen oder 0. Das ist auch erlaubt. Und jetzt geht's los. Wir wollen uns nämlich eine Möglichkeit angucken, wie man Informationen über Vektorraumhomomorphismen total kompakt darstellen kann. Letztes Mal habe ich schon angedeutet, dass das jetzt der Weg ist, den wir beschreiten wollen. Reduktion von Komplexität, möglichst viel Info über die Abbildung auf möglichst wenig Raum plus Flexibilität. Manche von Ihnen werden vielleicht für immer lieber mit Abbildungsvorschriften arbeiten und finden das gut und rechnen alles damit aus. Das ist okay, dürfen Sie. Manche von Ihnen werden aber vielleicht sehr schnell immer alles mit Matrizen machen wollen, weil Matrizen Ihre Freunde sind und Sie damit gut rechnen können. Auch okay. In diesem Kapitel geht es darum, herzuleiten, wann und an welchen Stellen diese beiden Näherungsweisen oder diese beiden Arten, damit umzugehen, gleichwertig sind und wann Sie sich einfach aussuchen können, was Sie machen und wie man hin und her wechseln kann und was für Vorteile das bringt. Das ist quasi der Plan für dieses Kapitel. Okay. Zunächst mal brauchen wir allgemein, was eine geordnete Basis ist, denn bei dem, was wir jetzt machen wollen, wird es, anders als vorher, darauf ankommen, in welcher Reihenfolge wir die Basisvektoren in einer Linearkombination hinschreiben. Bisher war das häufig egal. Dann haben wir auch häufig sowas gesagt wie, ja, bis auf die Reihenfolge der Vektoren, so wie die da stehen, ist es eindeutig. Und uns war egal, wie die Elemente in einer Basis angeordnet waren. Das wird sich jetzt ändern. Jetzt ist es häufig nicht mehr egal. Deswegen brauchen wir das Konzept einer geordneten Basis. Das ist einfach nur ein Tupel. In diesem Tupel stehen Vektoren. Die stehen dann in einer festen Reihenfolge. Das ist der Unterschied zwischen einer Menge und einem Tupel, unter anderem. Die Leute sollen paarweise verschieden sein. Das heißt, wir brauchen wirklich so viele paarweise verschiedene Vektoren, die da Stellen in dem Tupel sind. Und wenn die dann auch noch eine Basis bilden, dann nennen wir dieses Tupel eine geordnete Basis. Sie können auch aus jeder Basis, die Sie so rumlaufen haben, eine geordnete Basis machen, indem Sie sich für eine Reihenfolge entscheiden und die Vektoren in ein Tupel schreiben. Und wir markieren den Unterschied zwischen Basis und geordneter Basis mit einem kleinen Hütchen. Eine Basis, die zu einer geordneten Basis wird, kriegt ein kleines Hütchen auf und muss dann aber bitte auch ein Tupel sein. Das heißt, ich muss dann auch wirklich die Reihenfolge sehen. Gesundheit. Beispiel geordnete Standardbasis für K und N, das haben wir schon gesehen, aber Sie können auch irgendeine andere lustige Basis nehmen, eine Reihenfolge festlegen und daraus eine geordnete Basis machen. Gut. Bevor jetzt das Beispiel kommt, das dieses komplette Kapitel motiviert, haben Sie zum Thema geordnete Basis noch eine Frage? Ergibt es Sinn, dass man sich auf eine Reihenfolge einigt und die festlegt? So, das ist ja manchmal sinnvoll. Jetzt habe ich zwei Meldungen. Wollen Sie beginnen?
Ich glaube, Sie haben es gerade schon
markiert. Ah, okay. Gucken wir mal, ob die Frage gleich wiederkommt.
Ich wollte jetzt fragen, ob Sie das vielleicht ganz kurz an einem Beispiel an der
Tafel. Ja, kann ich machen. Ich bleibe mal kurz hier. Zum Beispiel kann ich ja für den Raum R² mir diese Basis hernehmen. Das ist eine Menge. Es sind zwei Elemente, zwei verschiedene. Ich weiß, dass der Dimension 2 ist, also muss ich jetzt nur eine der beiden Eigenschaften überprüfen, die näher unabhängig. Oder erzeugen eigentlich lineare Unabhängigkeit sehe ich. Fertig, das ist eine Basis. Jetzt ist die aber ungeordnet. Das heißt, wenn ich eine Linearkombination hinschreibe, dann kann ich immer den ersten zuerst nehmen oder den zweiten zuerst nehmen. Und dann muss ich vielleicht manchmal sagen, ja, bis auf die Reihenfolge ist es eindeutig. Ich kann es aber auch anordnen und hier habe ich zwei Möglichkeiten. B1 ist die geordnete Basis, wo ich die in dieser Reihenfolge hinschreibe, wie es da ist. Keine Menge, das ist der Punkt, denn in einer Menge sind die Leute nicht geordnet, in einem Tupel schon. Und bei einem Tupel sehen Sie auch, wenn Sachen sich wiederholen, in einer Menge steht alles immer nur einmal da. Deswegen, ja?
Das heißt, wenn es jetzt R4 zum Beispiel wäre, dann müssten da 4 Tupel drinstehen.
Wenn es eine Basis werden soll, ja. Das heißt, dann haben Sie Tupel mit jeweils 4 Einträgen, das sind Ihre Vektoren, und dann haben Sie ein großes Tupel, in dem diese 4 Vektoren stehen. Wenn was 5 oder 3 wäre?
Einträge.
Wo? Im großen Tupel oder in den kleinen?
Im großen.
Im großen. Ja, dann kann es keine Basis sein, weil die Anzahl der Elemente nicht stimmt. Ja. Es ist dann immer noch ein Tupel mit irgendwelchen Vektoren. Das ist vielleicht trotzdem interessant. Aber wir betrachten nur solche Tupel, glaube ich, oder fast nur, wenn das, was da drin steht an Vektoren, eine Basis bildet. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wieso tun wir das? Bisher war es doch immer egal. Eine Minute in die Zukunft. Oder vielleicht 2, je nachdem, wie komplex Ihre Frage ist. Ja?
Wenn wir zum Beispiel jetzt so eine Basis haben, die relativ einfach ist, dürfen wir die lineare Unabhängigkeit dann sehen? Oder müssen wir die natürlich
ja, die Frage hatten wir schon und die Antwort ist immer dieselbe, aber sie verändert sich ein bisschen im Kontext der Vorlesung, weil wir mehr fortgeschritten sind. Am Anfang sage ich immer, nee, Sie dürfen gar nichts sehen, weil wir noch die Definitionen üben. Aber inzwischen haben wir das schon ganz gut geübt und dann gibt es Vektoren, also so wie hier zum Beispiel, da würde man ja, wenn man das hinschreibt mit Koeffizienten, wirklich sofort an den Gleichungen sehen, dass die Koeffizienten 0 sind, wenn man die Nullvektor darstellen will. Das heißt, bei solchen Vektoren würde ich erlauben, dass man schreibt, man sieht das. Wenn da mehr Einträge sind, also bei größeren oder komplexeren Vektoren, dann, ich sag mal so, ich empfehle in der Klausur, es nicht zu machen, weil man in der Aufregung es auch manchmal falsch macht. Und dann denkt man, ach, das sieht total linearabhängig aus. Oder andersrum. Also lieber die kurze Rechnung hinschreiben und dann aber wirklich ganz kurz machen. Also einfach nur, hier ist die Linearkombination, ich sehe sofort an den Gleichungen das. Dauert eine Minute, aber gibt wahrscheinlich allen Beteiligten ein besseres Gefühl. Und sie ärgern sich ja krank, wenn sie dann da einen Punkt verlieren, weil sie, ne? Ja. Also bei so ganz einfachen Vektoren oder bei Matrizen mit sehr vielen Nullen und so, da ist es safe zu sagen, ich sehe das und sonst lieber nicht. Noch nicht. Ja.
Manchmal gibt es Aufgaben, wo steht, dass man etwas begründen soll und dann ist das wahrscheinlich meistens so, dass man damit ein oder zwei Sätzen argumentieren kann.
Ja.
Wenn man darauf jetzt aber nicht kommt, ist es trotzdem okay, die Eigenschaften nachzurechnen und dann mit der Rechnung zu begründen.
Ja, häufig ist ja die Begründung eine Rechnung. Eine Rechnung ist eine Begründung, genauso wie ein Argument eine Begründung ist oder ein Zitat eines Satzes oder so. Das sind alles Begründungen. Und manche sind kürzer, manche sind länger, manche sind leichter zu verstehen, manche schwieriger zu verstehen, manche sind für Sie besser, manche sind für mich besser. In der Klausur guckt man vielleicht ein bisschen auf die Zeit, aber ansonsten, nee. Also, ob ich jetzt schreibe begründen oder beweisen oder, ne, ich meine immer, ich will verstehen, warum das so ist. Mhm. Ja. Danke. Noch mehr solche Sachen bitte in der Fragestunde? Vielleicht ist der da. Und jetzt habe ich. Guck mal, da drüben ist es so still, aber ich sehe, habe auch keine Hand übersehen, glaube ich. Dann gucken wir jetzt das Beispiel an zur Motivation und wir sehen das ganze Beispiel. Yay. Es ist nur ein bisschen klein. Ich habe Angst, es zu optimieren. Ich kann mal so ein bisschen. Alles immer noch okay. Oh! Moment, also wenn ich das jetzt darüber ziehe und das dann wieder ganz ausfüllt, fange ich an zu lachen. Nee. Nee, ne? Okay, ich gucke nicht und ich lache auch nicht. Ich habe Lust trotzdem zu lachen, aber. Beispiel 6.1. Unser Körper ist R. Unsere Vektorräume sind R hoch 3 und R Quadrat. Ich beginne mit der geordneten Standardbasis für R hoch 3. Da sehen Sie auch direkt, wie ich das einführe. Die hat jetzt noch keinen Namen mit Hütchen, sondern ich schreibe einfach die Vektoren hin und gebe den einzelnen Vektoren Namen. Das ist auch eine kurze Art, wie man in Reihenfolge Vektoren Namen geben kann. Ansonsten, wenn man es mit einer Menge macht, dann ist es manchmal sprachlich so ein bisschen komisch, weil man dann immer sagen muss, ja, hier so und so, beziehungsweise so und so jeweils. So geht das kürzer und einfacher. Dann habe ich für R2 Quadrat auch noch eine Basis und die ist ein bisschen so ähnlich wie die, die ich da hingeschrieben habe. Wir haben, glaube ich, das auch schon gesehen in einem vorherigen Beispiel. Wir wissen schon, dass das eine Basis für R Quadrat ist. Deswegen rechne ich das jetzt nicht nochmal nach. Und die habe ich angeordnet. Auch hier ist wieder wichtig, ich habe mich jetzt für eine Reihenfolge entschieden. Und ich habe den Basisvektoren Namen gegeben. Und jetzt kommt eine R-lineare Abbildung, die heißt Phi. Und ich sage jetzt einfach, was mit den drei Standardbasisvektoren von R3 passieren soll. Und dann sage ich, es ist die lineare Fortsetzung und damit ist alles klar. Das haben wir letztes Kapitel besprochen. Also definiere ich einfach, der erste Basisvektor soll auf 0, minus 1 abgebildet werden, der zweite auf 1, 1, der dritte auf minus 2, 1. Linear fortsetzen, fertig ist die Abbildung. Jetzt geht es weiter und wir machen das erstmal nur, weil wir es können. Es wird gleich Sinn ergeben. Ich schreibe jetzt die Bilder, die rausgekommen sind, als Linearkombination mit der Basis für den Zielraum, die ich mir am Anfang hergenommen habe. Das heißt, ich schreibe die Bilder nicht einfach nur so hin, ja, das erste ist halt 0 minus 1, sondern ich überlege mir, wie sieht dieses Bild aus, wenn ich es als Linearkombination schreibe mit den beiden Basisvektoren C1 und C2. Und auch wirklich in der Reihenfolge, wie die da stehen. Das heißt, ich achte jetzt bei allen Linearkombinationen peinlich genau drauf, immer die Vektoren in der richtigen Reihenfolge hinzuschreiben, damit die Koeffizienten einen festen Platz haben, wo sie stehen. Gut, das mache ich. Für B1 hoch Phi schreibe ich eine Linearkombination hin, für B2 hoch Phi auch, für B3 hoch Phi auch. Das haben wir inzwischen auch oft genug gemacht, dass ich jetzt nicht nochmal vorrechne, wie ich auf diese Koeffizienten komme. Können wir gerne in der Fragestunde alles nochmal wiederholen, aber jetzt nicht. Und jetzt stehen da Koeffizienten und der Witz ist, durch die Festlegung der Reihenfolge ist jetzt auch bei den Koeffizienten sozusagen eine Reihenfolge fest. Die ersten kommen vom Bild von B1, das war der erste Vektor, und die stehen da auch in einer Reihenfolge. Zuerst kommt der Koeffizient minus 1 und dann kommt der Koeffizient 1,5. Dann kommt der zweite Vektor mit den beiden Koeffizienten in Reihenfolge. Dann kommt der dritte mit den beiden Koeffizienten in Reihenfolge. Das heißt, ich könnte jetzt diese 6 Koeffizienten hintereinander in ein Sechstupel schreiben. Mache ich nicht, ich bilde eine Matrix. Also Möglichkeit 1, man hat diese Koeffizienten in der Reihenfolge, wie es da steht, und schreibt die dann in ein Sechstupel. Und man weiß vorher, wie viele Koeffizienten man kriegt, denn man weiß halt, wie viele Vektoren man hat. Und dann hat man Anzahl der einen Vektoren mal Anzahl der anderen Vektoren. Aber ich möchte das in eine Matrix schreiben. Und das motiviert dann auch, warum wir uns in diesem Kapitel Matrizen angucken. Und zwar möchte ich das folgenderweise machen. Die erste Zeile der Matrix gehört dem ersten Basisvektor, den ich abgebildet habe, also B1. Für B1 hoch Phi stehen dann die Koeffizienten minus 1 und 1,5. Also schreibe ich die in die erste Zeile. Jetzt kommt die zweite Zeile für den zweiten Basisvektor. Da habe ich die Koeffizienten 1 und 0. Und dann kommt der dritte Basisvektor. Für den habe ich die Koeffizienten 1 und minus 1,5. Und fertig ist meine wunderschöne Matrix. Und wie wir sehen werden, steckt jetzt in dieser kleinen Matrix alles, was ich jemals über die Abbildung wissen möchte. Und wie genau das geht, das besprechen wir jetzt. Okay, also das ist der Plan. Von Abbildungsvorschrift und Gedöns hin zu einer Matrix, in der alles steht, was wir wissen wollen. So, dafür müssen wir jetzt aber allgemein über Matrizen sprechen. Los geht's. Wir fangen an mit einer Bezeichnung. Skript M, also so ein etwas kalligraphisches M, und ich werde mich bemühen, das an der Tafel immer wunderschön zu malen, das steht für diesen Matrizenraum. Dann haben wir eine Anzahl von Zeilen und eine Anzahl von Spalten, die heißen jetzt immer N und M, und die Zeilen kommen immer zuerst. Das heißt, wenn ich schreibe Skript M, N Kreuz M, dann ist N die Anzahl der Zeilen und M ist die Anzahl der Spalten, und das wird immer so sein. Zuerst die Zeilen, dann die Spalten. Dann kommt in runden Klammern der Körper, aus dem die Leute kommen, die in der Matrix stehen. Das ist bei uns jetzt auch erstmal immer ein Körper. Wenn sich das irgendwann mal ändert, werde ich explizit darauf hinweisen. Man kann das alles auch ein bisschen allgemein machen. Okay, da haben wir also diese Bezeichnung und wir kennen das schon für 2 Kreuz 2 Matrizen über R. Da wäre jetzt also die Bezeichnung Skript M, 2 Kreuz 2 in runden Klammern R. Okay, dass es ein Vektorraum wird, klären wir später. Ich sage jetzt nur ganz oft schon Raum der Matrizen, weil wir in einem Beispiel schon gesehen haben, dass da ein Vektorraum rauskommt und weil wir später zeigen werden, das geht allgemein. Okay, dann kann man über Zeilen der Matrix sprechen und über Spalten der Matrix und man kann das dann auch wieder jeweils als Vektoren auffassen, zum Beispiel hier, da kann ich diese erste Zeile der Matrix ja nehmen, das sind jetzt zwei Einträge, die kommen aus R, also kann ich das auch wie einen Vektor aus R² interpretieren, wenn ich möchte. Okay, muss ich dann halt nur ordentlich hinschreiben und ein Komma dazwischen. Aber an der Stelle abstrahieren wir davon, wie die Vektoren aussehen und sagen, das ist der erste Zeilenvektor, auch wenn da keine Komma steht. Genauso ist das hier der erste Spaltenvektor, minus 1, 1, 1, auch wenn da keine Komma steht. In der Matrix schreibe ich keine Komma. Okay, so haben wir also Zeilen- und Spaltenvektoren. Dann gibt es noch so Sachen wie die Diagonale, falls die Matrix quadratisch ist. Quadratisch heißt, es gibt gleich viele Zeilen und Spalten. Es gibt so lauter so Wörter, die Sie bestimmt teilweise auch schon kennen, die mit Matrizen zu tun haben. Und falls mir da mal ein Wort rausrutscht, das ich nicht erklärt habe und Ihnen das nicht sagt oder Sie sich nicht sicher sind, dann fragen Sie bitte nach, denn das kann mir passieren, einfach weil Matrizen so allgegenwärtig sind. Wenn ich mir jetzt die Zeilen der Matrix anschaue, diese Zeilenvektoren, und die als Vektoren in R² interpretiere, dann kann ich mir angucken, was für einen Teilraum von R² die erzeugen. Das ist der sogenannte Zeilenraum. Genauso kann ich mir die Spaltenvektoren angucken und kann die in R³ interpretieren und kann den von ihnen erzeugten Teilraum von R³ anschauen und das ist dann der Spaltenraum. Also Vorsicht, wenn die Matrix nicht quadratisch ist, dann leben die Zeilen- und Spaltenräume in unterschiedlichen Vektorräumen. Das hängt von der Größe ab. So, das ist das Erste, was ich dazu sagen wollte. Dann, ja, Nullzeile, Nullspalte erklärt sich irgendwie von selber. Und dann gibt es noch eine Standardbezeichnung für die Einträge von Matrizen, denn wenn die nicht konkret dastehen, sondern wir irgendwelche Körperelemente haben und damit rumrechnen wollen, dann brauchen wir Bezeichnungen und die sollen irgendwie standardmäßig sein. Und nicht immer, aber meistens ist es bei mir so, dass die Matrix einen großen Buchstaben kriegt, zum Beispiel A, und die Einträge der Matrix kriegen dann den dazugehörigen kleinen Buchstaben. Wie gesagt, meistens. Ab und zu ist es mal unpraktisch, aber meistens ist es so. Das heißt, dann nehme ich den kleinen Buchstaben A. An jedem Matrix-Eintrag sind zwei Indizes. Ich erkläre gleich warum. Und die trenne ich auch nicht mit einem Komma, sondern ich schreibe die einfach so hin und gebe mir in der Tafel Mühe, das deutlich zu machen. In der Zukunft heute liegt noch eine Challenge für mich, was das betrifft. Und wenn es irgendwie wichtig ist im Kontext, dann schreibe ich jetzt noch dran, von wo bis wo I und J laufen. Und dann sehen wir auch, woher die kommen. Ich mache es mal in der Matrix da drüben am Beispiel. Und ich bin sogar noch an der Tafel. Also bei der Matrix dort wäre es zum Beispiel so, dass der erste Eintrag oben links der Eintrag A11 wäre. Und die beiden Indizes stehen dann für erste Zeile, erste Spalte. Der erste ist wieder für die Zeile, der zweite für die Spalte. So wie immer. Okay? Das heißt, hier wäre A11 gleich minus 1. Wenn ich jetzt in der Zeile weitergehen möchte, dann gehe ich ja in die erste Zeile, aber in die zweite Spalte. Dann bin ich hier. Und dann ist das der Eintrag A12 für erste Zeile, zweite Spalte. Dementsprechend kann ich jetzt ableiten, was hier für die Indizes stehen muss. I läuft über die Zeilen. Das heißt, I ist hier aus der Menge 1, 2, 3. In diesem Beispiel. Und J würde hier aus der Menge 1, 2 kommen, weil wir zwei Spalten haben und weil der zweite Eintrag hier zu den Spalten kommt. Wenn ich also allgemein eine N-Kreuz-M-Matrix habe, dann laufen die I's bei den Einträgen von 1 bis N, weil das die Anzahl der Zeilen ist, und die J's laufen von 1 bis M, weil das die Anzahl der Spalten ist. So. Und das bleibt jetzt so. Ich muss mich jetzt die ganze Zeit wahnsinnig konzentrieren, weil da so viele Indizes rumlaufen und weil es echt einfach ist, Zeile statt Spalte zu sagen oder sowas. Okay, quadratisch hatten wir schon. Wenn die Matrix quadratisch ist, gibt es eine Diagonale, die von oben links nach unten rechts, das ist die sogenannte Hauptdiagonale und manchmal sprechen wir dann über Sachen, die da drüber oder da drunter stehen. Dann meinen wir halt rechts oben oder links unten. Mehr brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht, aber ich sehe eine Frage. Nee, I ist ja nur die Bezeichnung für den Index. A11, also der Pfeil I gleich 1 und J gleich 1, ist der Eintrag minus 1. Es geht nicht darum, dass I minus 1 ist, es geht darum, dass der Eintrag minus 1 ist.
Ach so.
Ja, aber ich glaube, die Frage hat vielleicht noch andere, das ist eine gute Frage. Noch mehr zu diesen Bezeichnungen? Also wir sind noch nicht am Ende, da kommt noch ein bisschen was. Wir brauchen manchmal die Nullmatrix. Die Nullmatrix ist immer definiert, da steht halt überall Null. Die Null gibt es immer, denn wir arbeiten über einen Körper und der Körper hat eine Null, sonst wäre es kein Körper. Außerdem haben wir immer eine 1, denn es ist ein Körper. Und es gibt besondere Matrizen, in denen nur Nullen und Einsen stehen und die werden uns später noch beschäftigen. Eine besondere Matrix, wo Nullen und Einsen drinstehen, ist die sogenannte Einheitsmatrix. Die haben wir schon gesehen in der Größe 2×2. Da hat die sich wie ein 1-Element für die Matrixmultiplikation verhalten und die haben wir immer. Immer dann, wenn wir quadratische Matrizen betrachten, dann haben wir für die passende Größe eine Einheitsmatrix. Die Einheitsmatrix, die ist eindeutig bestimmt und die ist so definiert, wie es da steht. Überall stehen Nullen und nur auf der Hauptdiagonale stehen Einsen und es gibt diese Elemente in jedem Körper, deswegen ist das immer definiert. So, jetzt wollen wir mit Matrizen irgendwie rechnen. Möglichkeit 1. Hallo. Möglichkeit 1, Addition. Haben wir schon gesehen, da nimmt man einfach die einzelnen Einträge an der Stelle und addiert die. Und das, was wir da für 2×2 Matrizen gesehen haben, das funktioniert immer so. Und alle Eigenschaften, die wir da kennen, die gelten da auch immer. Das ist unkritisch. Interessanter ist es bei der Matrixmultiplikation, denn die funktioniert nur, wenn die Zahl der Zeilen und Spalten zusammenpassen bei den Matrizen, die wir multiplizieren wollen. Wenn die Matrizen quadratisch sind, ist das kein Problem, aber wenn sie das nicht sind, da sehen wir auch gleich ein Beispiel, dann muss man halt aufpassen, wie die Zeilen und Spalten an Zahlen zusammenpassen. Mehr dazu gleich in einem Beispiel. Skalarmultiplikation haben wir auch schon gesehen. Man nimmt den Skalar und multipliziert alle Matrixeinträge damit. Ist auch unproblematisch. Und hier habe ich nochmal allgemein aufgeschrieben, unten in der vorletzten Zeile mittig, wie allgemein das Rezept aussieht für Matrixmultiplikation. Das haben wir bisher, glaube ich, nur für 2×2 Matrizen gesehen, wie das funktioniert. Das heißt, man hat die beiden Matrizen so nebeneinander stehen. Und aus Ihrer Perspektive fange ich dann mit der Multiplikation an, indem ich bei der links stehenden Matrix die erste Zeile nehme und bei der rechts stehenden Matrix die erste Spalte. Und dann gehe ich da so durch, indem ich die Einträge multipliziere und dann die Summe bilde. Und dann gehe ich weiter mit der ersten Zeile und mit der zweiten Spalte und so weiter, bis ich mit der ersten Zeile fertig bin. Und dann kommt die zweite Zeile und dann gehe ich wieder die Spalten durch. Und dann, so, das ist Matrixmultiplikation. Und da steht, wie das funktioniert. Und es steht da deshalb so allgemein, weil wir später allgemeine Matrixeinträge brauchen, die sich in der Matrixmultiplikation ergeben. Ich sage einfach nur so viel, wir wollen später drei Matrizen multiplizieren. Mein Job ist, die Indizes so zu sortieren. Ich kriege das hin, ich bin vorbereitet, ich kann das mit den Indizes und kann das richtig hinschreiben. Nicht erschrecken, aber wir brauchen halt sowas wie ein Assoziativgesetz und ein Distributivgesetz und dann stehen da einfach viele Matrizen. Das ist dann einfach so. Da müssen wir einmal durch und danach werden wir nie wieder drüber nachdenken. Okay, allgemeiner Matrixeintrag für die Multiplikation. Da steht er, wenn ich zwei Matrizen A und C multipliziere und wenn die Einträge A, I, J bzw. C, I, J heißen, dann kann ich den Eintrag vom Produkt an der Stelle I, J ausrechnen mit der Formel, die da steht. Die werden wir später ein paar Mal brauchen, deswegen steht sie da einmal so allgemein. Und in der Praxis haben Sie schon gesehen, wie das funktioniert mit 2×2 Matrizen. Wichtig ist vielleicht auch noch, das sehen wir gleich im Beispiel, wenn die Matrizen zusammenpassen und man sie multiplizieren kann, wenn es überhaupt geht, dann kann man auch sofort sehen, wie groß die Ergebnismatrix sein muss. Das heißt, wenn man rechnet und sich nicht sicher ist, dann kann man da einmal so einen Check machen, ob man irgendeinen so ganz blöden Fehler gemacht hat und die Matrix vielleicht gar nicht die richtige Größe hat. Gucken wir uns das in einem Beispiel an und dann schauen wir, was Sie vielleicht noch für Fragen haben oder was ich noch für Sie rechnen soll. Hier steht schon mal ganz viel. Die Matrix A, die ich da hingeschrieben habe, 1, 2, 2, 3, 3, 4, kommt aus der Menge M, 3, Kreuz, 2, R. Denn ich habe drei Zeilen, zwei Spalten und Einträge aus R. Zum Beispiel haben wir aber hier auch schon gesehen an der Tafel. In der Podcast-Folge heute Morgen, da habe ich genau das verdreht gemacht. Da habe ich mir Matrizen angeschaut mit zwei Zeilen und drei Spalten. Das heißt, dann haben Sie direkt noch ein etwas anderes Beispiel. Und da rechne ich dann rum. Dann haben wir die Zeilenvektoren, das haben wir uns vorhin schon angeschaut. Die drei Zeilenvektoren dieser Matrix sind 1, 2, 2, 3 und 3, 4. Die leben in R². Und wenn ich jetzt den Zeilenraum anschauen möchte in R², dann nehme ich einfach diese drei Zeilen und bilde das Erzeugnis. Und in dem Moment, wo ich dann mit Vektoren argumentiere, schreibe ich die auch ordentlich als Vektoren hin. Das heißt, dann müssen es wieder Tupel sein mit Kommata und so. Okay, haben wir gerade schon besprochen. Dann haben wir schon geübt, wie man Matrizen addiert. Jetzt mache ich das hier nochmal mit Matrizen, die nicht quadratisch sind. Aber die Idee ist die gleiche, ich nehme die einzelnen Einträge und addiere die immer an der jeweiligen Stelle. Was man daran jetzt schon sehen kann, hoffe ich, ist, dass sich ganz viele Rechenregeln, die wir im Körper K haben, dann automatisch auf Rechenregeln oder in Rechenregeln übersetzen für Matrizen. Einfach weil wir so viel Zeug machen innerhalb der Komponenten und da gelten ja dann die Rechenregeln im Körper K. Gesundheit. Zum Beispiel könnte man sich jetzt für die Matrix A sofort ein additives Inverses überlegen. Da muss ich einfach nur bei jedem Eintrag ein Minuszeichen davor schreiben. So. Dann habe ich nochmal eine Skalarmultiplikation gemacht für die Matrix C. Da habe ich den Skalar minus 2 davor geschrieben. Dann muss halt jeder Eintrag mit minus 2 multipliziert werden. Okay, das ist alles nicht so richtig spannend, oder? Jetzt kommt Matrixmultiplikation, Gesundheit. Und jetzt kommt es darauf an, wie rum kann man die Matrizen überhaupt multiplizieren. Die erste Matrix A hatte 3 Zeilen und 2 Spalten. Die neue Matrix B hat 2 Zeilen und 3 Spalten. Wie kann ich das also jetzt kombinieren, damit ich multiplizieren kann? Naja, die Anzahl der Zeilen bzw. Spalten der Matrizen muss so zusammenpassen, dass die Regel für die Multiplikation überhaupt funktioniert. Also wie man Zeilen und Spalten kombiniert. In anderen Worten, die Zeilen der Matrix, die links steht, müssen so lang sein, dass es zur Länge der Spalten der Matrix, die rechts steht, passt. Das ist die Regel. Und wenn das passt, können Sie multiplizieren. Hier habe ich das einmal für Sie ausgeixt. Wenn ich A mit D multipliziere, dann fange ich mit der ersten Zeile von A an und gehe nach und nach die 3 Spalten von D durch. Die Spalten haben Länge 2, deswegen funktioniert das. Und dann bilde ich immer diese Summen und schreibe das dann in die Zeilen der Ergebnismatrix. Und was rauskommt, ist eine Matrix der Größe 3 kreuz 3. Wir sehen also jetzt, dass die Zeilenanzahl der ersten Matrix und die Spaltenanzahl der zweiten Matrix ergibt, wie groß die Ergebnismatrix. Man hätte es auch andersrum machen können hier, dann wäre eine 2 kreuz 2 Matrix rausgekommen. Wir wissen ja schon, dass man bei Matrixmultiplikation auf die Reihenfolge achten muss. Hier sieht man das noch viel mehr. Da kommen ja sogar unterschiedlich große Matrizen raus. Okay, dann kann man noch Spaltenraum, Zeilenraum und so ein Gedöns machen. Was brauchen Sie jetzt noch für diese ersten Rechenregeln, bevor wir dann anfangen, Dinge zu beweisen und ich die Tafeln mit Indizes vollschreibe?
Bei der Addition
ja.
Nochmal, da steht ja, dass die Zeilenvektoren 1, 2, 2, 3 und 3, 4 sind, aber wo sind die? Also ich sehe sie in der Richtung nicht.
Oh, Moment, ich gehe mal mit der Maus dahin. Also, die Matrix A, die sehen Sie immer links. Hier, 1, 2, 3 ist die erste Spalte, 2, 3, 4 ist die zweite Spalte und die Matrix C sehen Sie rechts. 0, 1, 2 ist die erste Spalte, 1, 2, 0 ist die zweite Spalte.
Ah, okay.
Ah, okay.
Was hat das Sinn?
Oh, das ist einfach nur, ich brauche eine Strafe dafür, weil wir das später verwenden werden. Ich sage es mal so. Manchmal, wenn man nachgucken möchte, ob eine Abbildung surjektiv ist, dann reicht es, sich eine bestimmte Matrix anzugucken und den Zeilenraum zu untersuchen. Und man braucht einfach diese Sprache. Das würde mich wahnsinnig machen, wenn ich dann jedes Mal erklären müsste, wir nehmen jetzt die und jene Matrix und dann gucken wir uns die Zeilenvektoren an und dann bilden wir das Erzeugnis in dem Raum. Will ich alles nicht, ich will ganz kurz sagen können, Zeilenraum der Matrix, fertig. Und warum wir das brauchen, das sehen wir später. Erstmal geht es nur darum, dass wir Wörter haben. Und ich finde es einfacher, erst die Wörter zu haben und dann anzufangen, über die Sachen zu reden, als andersrum in diesem Fall. Okay? Erstmal bilden wir das Erzeugnis, weil wir es können.
Also hat es nicht bedeutet, dass man da linear-Kombination.
Noch nicht. Noch machen wir das nur, weil wir es können, aber später, wenn die Matrizen mit Bedeutung gefüllt werden, dann kriegen auch diese Zeilen und Spaltenräume und diese Erzeugnisse eine Bedeutung. Ja. Aber das kommt halt erst dann. Wenn ich das jetzt alles vorwegnehme, dann muss ich Wörter benutzen oder Rechenregeln, die wir noch nicht kennen, und dann kriegen wir das umgekehrte Problem. Ja, aber das sind alles gute Fragen. Ja, was noch?
Können Sie nochmal bei der Multiplikation von A und B erklären, wo jetzt welche Zahlen genau herkommen?
Klar, mach ich. Und wir können die auch gleich nochmal andersrum multiplizieren. Hier geht das. Und wenn Sie, okay, wie war das mit Matrixmultiplikation in der Öffentlichkeit? Aber für Sie tue ich alles. Ja, okay. Erstmal die Rechnung, die hier steht. Wir haben Zeilen der Länge 2, 1, 2. Und hier haben wir Spalten der Länge 2, 1, 0. Ja?
Hier
wir sehen nur D.
Wir sehen nur... Moment, ich muss kurz überlegen, wo ich hinschieben muss. Ich glaube, so. Und jetzt sehen Sie A stellen D? Ja. Danke. Bitte seien Sie nachrichtensüchtig. Ich muss mich jetzt gerade auf echt viele Sachen gleichzeitig konzentrieren. Fast der komplette Fokus geht dafür drauf, bei den Matrizen die Indizes richtig zu sagen. So. Erste Matrix A, die steht hier vorne, das ist die. Ich zeige jetzt einfach alles mit der Maus, okay? So. So, da. Also mit der Hand eigentlich. Mit der Hand. Da ist die Matrix A. Da ist die Matrix D. Und wenn wir jetzt anfangen zu multiplizieren, dann steht links oben in der Ergebnismatrix das, was rauskommt, wenn ich die erste Zeile von A mit der ersten Spalte von D kombiniere. Das heißt, ich rechne 1 mal 1 plus 2 mal 0. Und da kommt insgesamt 1 raus, durch 1 plus 0. Und das ist der erste Eintrag da links oben. Ja? Nächster Eintrag. Da bin ich immer noch in der ersten Zeile von A, aber jetzt gehe ich in die zweite Spalte von D und dann rechne ich 1 mal 2, also 2, plus 2 mal 1, also nochmal 2 und dann steht hier, oh, es macht viel mehr Spaß, wenn ich das so rüberhüpfe, dann ist hier 2 plus 2 und das ist der zweite Eintrag. Einen mache ich noch. Erste Zeile, dritte Spalte, 1 mal 0, das ist 0, plus 2 mal 2, das ist 4. Wupp, dann sind wir da. 0 plus 4, also kommt 4 raus und so kriege ich die erste Zeile der Ergebnismatrix. Hat es geholfen? Gut. Wollen wir jetzt nochmal anders? Ach ja, stimmt, sollten wir. Andere Seite. Wir multiplizieren die nochmal andersrum, weil wir es können und weil ich ja gesagt habe, es kommt drauf an. Wenn die Matrizen jetzt noch unterschiedlicher wären, also zum Beispiel 2 kreuz 3 und 4 kreuz 5 oder so, dann könnte man gar nichts multiplizieren. Und wenn es an einer Stelle passt, kann man sie in eine Richtung multiplizieren. Und hier haben wir Glück, dass es in beide Richtungen passt und man beides machen kann, aber die Ergebnisse sind, wie Sie sehen werden, extrem unterschiedlich. Jetzt machen wir also noch D Stern A. So. Ich schreibe es mir einmal ab, weil ich es, glaube ich, sonst nicht so schnell hinkriege. Die erste Matrix D war 1, 2, 0, 0, 1, 2. Und die zweite Matrix war 1, ach ja, das war das. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Und jetzt können wir wirklich zu Fuß alles ausrechnen. Erste Zeile. Achso, wer weiß, wie groß die jetzt wird? Der Ergebnismatrix. Oh, viele Leute. 2 mal 2, genau. Das heißt, ich kann hier schon mal so einigermaßen klein malen. Und jetzt geht's los. Erste Zeile von D kombiniert mit der ersten Spalte von A. Da habe ich also 1 mal 1 plus 2 mal 2 plus 0 mal 3. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, kommt da 5 raus. Sind Sie einverstanden? Erste Zeile mit der zweiten Spalte kombiniert. Ergibt 1 mal 2 plus 2 mal 3 plus 0 mal 4 und ich denke, es sind 8. Nächste Zeile, wieder mit der ersten Spalte kombiniert, ergibt 0 mal 1 plus 1 mal 2 plus 2 mal 3. Das sind dann, glaube ich, schon wieder 8. Und dann habe ich noch die zweite Zeile mit der zweiten Spalte kombiniert. Da habe ich 0 mal 2 plus 1 mal 3 plus 2 mal 4, das sind, glaube ich, 11. Habe ich richtig gerechnet? Und es ist extrem offensichtlich und wegen so vieler Gründe eine andere Matrix als die andere. Brauchen Sie zu dem Thema noch was, bevor wir weitergehen? Ja.
Können Sie noch mal diese Regel wiederholen, warum man zwei Matrizen multiplizieren darf?
Also ich könnte die Regel nochmal erklären, werde ich auch gleich machen, aber wenn man es hinschreibt, sieht man ja auch, dass es nicht passt, wenn es nicht passt. So, Ich wusste, das war eine anstrengende Folge. Was haben Sie noch, bevor wir weitermachen? Okay, ganz viel rumrechnen mit Matrizen. Es geht los mit... Ah, da steht noch was, genau. Da steht was, was ich in der letzten Vorlesung, sehen Sie, das ist so ein Kommentar, den ich nicht rauskommentiert habe für mich selber. Ich habe nämlich letztes Mal, als ich das vorgerechnet habe, an einer Stelle eine falsche Abkürzung gesagt. Und das habe ich mir dann da reinkommentiert, damit mir das nicht wieder passiert. In Satz 6.3 geht es darum, dass Matrizen jeder beliebigen festen Größe über einem Körper K zusammen mit der beschriebenen Addition und Skalarmultiplikation einen Vektorraum über K bilden. Wir können dann auch direkt eine Vermutung anstellen, was die Dimension ist. Denn wir haben inzwischen ja schon gesehen, wie man auch bei diesen Matrizen quasi schöne Basisvektoren finden kann. Und wenn wir quadratische Matrizen betrachten mit der Matrix Addition und Multiplikation, dann kriegen wir einen Ring. Bei Ringen müssen wir dann vielleicht nachher nochmal kurz nachdenken, was es eigentlich war. Das ist auch der Grund, warum ich dann manchmal bei den Abkürzungen was Falsches sage, welche Ringeigenschaft das war. Und so ist der Kommentar zu verstehen. Bevor wir anfangen, das zu beweisen, muss ich ganz viele Warnhinweise aussprechen. Da ist einiges, was man quasi sehen kann. Und dann werde ich sagen, so und so und so und schreibe nur ganz wenig dazu hin. Denn dann kommen zwei Rechenregeln, wenn ich mich richtig erinnere. Einmal R3, also das Assoziativgesetz, und einmal R4, Distributivgesetz. Müssen wir durch. Und ich habe mir eine minimalistische Art überlegt, das zu machen, aber da wir über Matrixmultiplikation reden, müssen wir auf jeden Fall Matrix-Einträge ausrechnen und Indizes hinschreiben und darauf achten, dass alles an der richtigen Stelle sitzt. So, Hinweise. Wenn wir uns mal kurz die Matrizen der Größe n kreuz m über einem festen Körper k angucken, bin schon aus dem Bild gelaufen, dann können wir durch Hinschauen schon einiges sehen. Zum Beispiel sehen wir, wenn wir zwei solche Matrizen haben, der gleichen Größe, und wir addieren die, dann kommt wieder eine Matrix derselben Größe raus. Das ist die Abgeschlossenheit unter Kringelplus. Wir haben eine Nullmatrix, die wie ein neutrales Element funktioniert. Wir können Inverse bilden, indem wir überall die Vorzeichen verändern. Und das geht alles, weil die Einträge aus einem Körper kommen. Das heißt, da haben wir sehr viel Freiheit. Was brauchen wir vielleicht noch für eine Gruppe? Mal überlegen, Abgeschlossenheit, neutrales Element, inverse Elemente, Assoziativgesetz. Naja, kommt aus dem Körper, denn ich addiere ja einfach nur Körpereinträge und das mache ich ja einzeln in der Matrix an jeder Stelle. Das heißt, natürlich gilt das Assoziativgesetz. Das ist das Einfache. Da müssen wir nicht selber rumrechnen. Das heißt, hier kriegen wir schon, dass wir eine Abelsche Gruppe haben mit Kringelplus. Abelsch kommt auch wieder aus dem Körper, weil wir dafür die Addition, das Kommutativgesetz haben. Das heißt, da werde ich jetzt einfach fast nichts hinschreiben im Beweis. Zumal wir es ja für 2x2 Matrizen auch schon mal ein bisschen ausführlicher gesehen haben. Das erledigt einerseits die Vektorraumeigenschaft V1 und es erledigt andererseits auch schon einen Teil der Ringeigenschaften, denn bei einem Ring brauchen wir ja auch für die erste Verknüpfung eine Abelsche Gruppe. Soweit, so gut. Was brauchen wir für einen Ring noch? Wir überlegen mal kurz, was wir da noch so haben. Für einen Ring brauchen wir überhaupt eine Abgeschlossenheit für die Multiplikation, die haben wir aber auch, denn wir haben jetzt ja gesehen, wie Matrixmultiplikation funktioniert. Und wenn wir gleich viele Zeilen und Spalten haben, dann kommt einfach wieder eine Matrix der gleichen Größe raus. Da passiert ja nicht das, was wir jetzt gerade gesehen haben, dass bei unterschiedlicher Reihenfolge unterschiedlich große Matrizen rauskommen können. So, das heißt also, für den Vektorraum fehlt noch V2, das sind diese vier kleinen Rechenregeln, und für den Ring fehlen noch Assoziativgesetz und Distributivgesetz. Sind wir uns soweit einig, dass wir das andere Zeug im Prinzip sehen und dass das jetzt die Dinge sind, wo wir noch was rechnen müssen? Halbwegs. Mein Plan jetzt ist, guck mal, genau, das ist die nächste Definition. Mein Plan ist jetzt, etwas zu wischen, dann können Sie kurz durchatmen, denn das wird gleich anstrengend. Und dann rechne ich ein bisschen was und dann kommt der übliche, wenn Sie mehr Rechnungen sehen wollen, mache ich das in der Podcast-Folge. Und dann gucken wir mal, ob wir noch da sind hinterher. Es ist eigentlich gar nicht so schlimm, es ist nur eine Konzentrationsleistung.
Thank you.
Alles klar. Wo möchte ich denn anfangen? Ich glaube dort. Und wir fangen an mit V2. Ah, vielleicht sollten wir anfangen, dass ich ein, zwei Sätze hinschreibe zu dem Zeug, was ich gerade erzählt habe. Thank you. erkläre die alle. Mach ich. Ja.
Machen wir jetzt dann nach, also außerhalb der Komma nochmal I, J stehen.
Damit wir im Hinterkopf haben, dass I und J Laufindizes sind, die von 1 bis N bzw. 1 bis M laufen. So wie da oben. Das ist quasi die Kurzform von dem, was da oben steht. Denn ansonsten könnte man denken, dass man nur über einen einzelnen Einschlag spricht. Und so, wenn ich das da dran schreibe, dann ist klar, ich meine wirklich die komplette Matrix. Oh, daran gewöhnen wir uns. Und gleich kommt das andere. Gleich gucke ich mir einen einzelnen Eintrag an. Da ist dann wichtig, dass man den Unterschied versteht zwischen einem einzelnen Eintrag und der kompletten Matrix. Ergibt es Sinn? Noch mehr? Sind wir bereit für A3 und A4? Wir haben Zeit, das heißt, ich kann beliebig lange die Indizes ordentlich entscheiden. Ich mache mal hier weiter. Okay, kurze Zwischenüberlegung. Was brauchen wir? Für unser Assoziativgesetz, ich mache einen kurzen Schmetterling für Sie, brauchen wir drei Matrizen A, B und C mit der gleichen Größe. Und zu zeigen ist, A Stern in Klammern B Stern C ist das gleiche wie Sie sehen jetzt, warum ich minimal angespannt bin. Denn wir haben jetzt drei Matrizen, das heißt, wir haben immer drei Notationen für die ganzen Einträge plus die Laufindizes. Und dann multiplizieren wir uns das aus und dann müssen wir das aber noch mit den Einträgen von der dritten Matrix kombinieren. Das heißt, wir haben Summen von Produkten und das nochmal in Summen von Produkten. Bereit? Ich mache es so. Moment, ja. Ich gebe diesem hier einen Namen und ich gebe dem einen Namen und schreibe die Einträge hin und dann gucke ich mir einen Eintrag von dieser Matrix an, und zwar an einer beliebigen Stelle, und vergleiche ihn mit dem Eintrag hier an der gleichen Stelle und weise nach, dass sie gleich sind. Ich schreibe natürlich nicht diese ganzen riesigen Matrizen.
Ja. Da meine Frage zur Beweisführung, würde das denn überhaupt reichen, wenn man quasi sich nur einen...
Ja, wenn er beliebig ist, schon. Ich sage ja nicht, ich nenne den Eintrag in der ersten Zeile und der dritten Spalte und zeige, dass der gleich ist, das würde nicht reichen. Aber wenn ich für einen beliebigen Eintrag an einer beliebigen Stelle den markiere und sage, jetzt nehme ich den gleichen Eintrag in der anderen Matrix und zeige, dass die gleich sind, und es war egal, an welcher Stelle der stand, Hauptsache die Stelle ist die gleiche, dann ist es ein Beweis.
Aber könnte es nicht auch Gegenbeispiele dafür geben?
Nee, weil es ja beliebig ist. In dem anderen Fall schon. Wenn ich nur einen speziellen Eintrag vergleiche, dann könnte es ein Gegenbeispiel geben nach dem Motto, ja, du hast halt in der falschen Zeile geguckt und eine Zeile drunter geht schief. Aber wenn ich es beliebig mache, dann heißt es ja, egal was ich einsetze, an jeder Stelle der Matrix ist es immer dasselbe wie drüben. Das heißt, dann kann kein Fehler passieren. Ja, das ist aber knifflig. Und ja, es gibt Vor- und Nachteile, es so zu machen. Sie werden ja gleich sehen, wie es an der Tafel aussieht. Und das da drüben war die Motivation für das, was jetzt kommt. An Rechnung. Die Einträge der Matrizen heißen so, wie man das jetzt denkt. Für A klein a, für B klein b, für C klein c. Matrizen kommen ja aus M, N, Kreuz, N, K, das heißt, sie sind quadratisch und alle gleich groß. Das heißt, all diese Laufindizes, die laufen jetzt immer von 1 bis N, und ich schreibe die dann auch gleich nicht mehr alle hin, weil wir das jetzt wissen, ich habe uns noch mal erinnert, und weil wir eben gerade nicht das Problem haben, dass wir unterschiedlich viele Zeilen Spalten haben. Definiere ich jetzt noch D als Produkt von A und B. Da Das brauche ich für das, was da unten bei der Gleichung steht. Und die Einträge davon heißen jetzt nicht klein b, sondern die heißen x. Und dann habe ich noch eine Matrix auf der anderen Seite, nämlich b. Und das ist die Matrix b, Stern c. Die brauche ich für die mittlere Zeile, die da steht. Und die Einträge dort heißen yj. Und das habe ich irgendwann entschieden, weil man die kleinen c's und die kleinen e's nicht gut genug auseinanderhalten konnte, wie ich gelernt habe. Und mit den Buchstaben a, b, c, x und y ging es einigermaßen. Okay, um jetzt zu rechnen, brauchen wir die Produkte hier und wir brauchen die Produkte hier. Also müssen wir die x und die y irgendwie ausrechnen. Und habe ich das richtig gemacht? Ja, das kriege ich hin. Ich fange also an mit A Stern B und einem allgemeinen Eintrag, wie der dort aussieht, in der i-ten Zeile und der k-ten Spalte. Für alle, was brauche ich hier? D, aus 1 bis n. Berechnen wir. Und hier beziehe ich mich auf die allgemeine Formel für die Multiplikation, die ich vorhin hingeschrieben habe. Moment, ich schreibe das zu Ende und dann sind Sie dran. Berechnen wir den Eintrag hier in der Matrix B an der entsprechenden Stelle, also x, i, k. Und unsere Formel für die Rechnung sagt, da laufe ich mit meinem Index, und der muss jetzt auch einen Namen haben, l gleich 1 bis n. Da laufe ich über die Einträge der Matrizen a bzw. b in den Zeilen bzw. Spalten und multipliziere immer auf. Dann habe ich a l mal b l k. Und das gleiche kann ich auch im Produkt b Stern c machen. Dann habe ich halt b's und c's. Und dann habe ich, dass ich y i k ausrechnen kann oder k j. Schreibt man ein j dazu. Jetzt können wir gleich einen allgemeinen Matrix-Eintrag ausrechnen und ich sehe eine Frage.
Ist k jetzt dann eine beliebige Spalte?
Ja, genau. Ich nehme jetzt halt Buchstaben her, mit denen ich Zeilen und Spalten bezeichnen kann, und ich muss wissen, dass die aus der richtigen Menge von Zahlen kommen. Also wenn Sie zum Beispiel 3 kreuz 3 Matrizen hätten, dann könnten Sie ja hier bis zu 3 Zeilen und Spalten hernehmen. Das heißt, dann können diese Zahlen 1, 2 oder 3 sein. Ich brauche jetzt einfach wahnsinnig viele Buchstaben. So, und jetzt geht's los. Jetzt kommt nämlich der Eintrag an der Stelle ij. I und j sind beliebig für die Matrix D Stern C. Für den Eintrag der Matrix. Jetzt habe ich hier D Stern C und D Stern C ist hier sozusagen das, was unten steht. Wir werden sehen, was das mit dem Assoziativgesetz zu tun hat. An der Stelle, und jetzt kommt es, ich habe jetzt eine beliebige Stelle IJ, das heißt I kann jede Zeile sein, J kann jede Spalte sein. Jetzt muss ich halt das, was ich über D weiß, bin in der i-ten Zeile in der j-ten Spalte und k ist mein Laufindex. Und dann sieht der Eintrag folgendermaßen aus. Vorne steht das Element aus d, das hieß x. Aufgegeben. Für den Eintrag der Matrix A Stern E, das ist ja die andere, also die, die da in der Mitte steht, an der anderen Tafel. Wenn Sie bereit sind, dann machen wir das jetzt noch für eins der Distributivgesetze, nicht für beide, weil das nervig ist, aber das ist jetzt im Prinzip nochmal sowas. Und wir können das doch jetzt, oder? Wir kriegen das doch jetzt hin. Wir haben noch ein bisschen Platz auf der Tafel. Und es ist etwas weniger schlimm. Das war das Anstrengendste heute. Und vielleicht können wir wieder hier so ein Schmierzettel machen, was wir zeigen. nehmen, immer dran schreiben. Man muss immer wissen, von wo nach wo nach man läuft. Und man braucht ja auch.
Den zweiten Kampf könnte man den weglassen. Bei den, wo sie das dann ausmultipliziert haben, könnte man dort das zweite Zeichen weglassen.
Nee.
Die Erneut von K bis N.
Ach so, ja, das wäre ein Zwischenschritt. Ich muss es einmal so getrennt da stehen haben, damit ich erkennen kann, dass das erste Ding, so wie es da steht, zur ersten Matrix gehört und das zweite zur zweiten. Und wenn ich da nicht das doppelte Zeichen habe, also in meinem Kopf steht sozusagen da, ansonsten erkenne ich nicht, dass das zweite keine Matrix gemacht. Ja, also man könnte es weglassen und in Klammer setzen, das könnte ein Zwischenschritt sein. Ich verstehe den Punkt, den Sie machen. Aber das getrennt hinzuschreiben, macht es weiter zu sehen, ist auch ein Zwischenschritt. Geschafft. Wir haben da jetzt also mathematische Objekte, mit denen wir gut arbeiten können. Wir haben einen Vektorraum und wir haben einen Ring und wir wissen schon einiges über Vektorräume und Ringe. Und wie wir später sehen werden, gibt es eine ganz enge Beziehung zwischen Vektorraumhomomorphismen und gewissen Matrizen. Das haben wir bisher nur ein bisschen angedeutet, aber das ist die Grundlage dafür, dass man dann später, wenn man es möchte, immer wieder zwischen dem Arbeiten mit explizit gegebenen Abbildungen und Matrizen hin und her wechseln kann, je nachdem, wo man mehr weiß oder wo man sich wohler fühlt. So, luschern wir mal. Was passiert als nächstes? Als nächstes gucken wir uns Abbildungsmatrizen an. Das heißt, am Anfang der nächsten Vorlesung, das machen wir dann am Dienstag ganz in Ruhe, ich möchte das Gebühren feiern, am Anfang der nächsten Vorlesung, da werden wir das, was wir heute am Anfang des Kapitels gemacht haben, nochmal aufgreifen, also diese Idee, dass man eine Abbildung hat und dass man Basisvektoren abbildet und dann die Bilder in der Basis, die man sich hergenommen hat, im Zielraum darstellt und dass man diese Koeffizienten dann in eine Matrix schreibt, so wie ich das ganz am Anfang getan habe. Diese Idee, die werden wir formalisieren und allgemein formulieren und das führt dann zum Begriff der Abbildungsmatrix. Nächste Woche. Bis dann. Okay, und hier nochmal zur Vollständigkeit der Aufruf, wenn Sie am Ende der Vorlesungszeit mit mir rappen wollen, sagen Sie Bescheid. Und falls Sie nur hier stehen und mich unterstützen, aber nicht selber rappen wollen, ist es auch okay. Hauptsache, ich stehe hier nicht alleine.